Starship Flug 13 hat plötzlich einen Termin und der ist bereits nächste Woche. Was muss diesmal klappen, damit der Orbit endlich in Reichweite kommt? Blue Origin öffnet sich zum ersten Mal für fremdes Geld. Es geht um 10 Milliarden Dollar. Und China zeigt das erste Foto vom Quasimond der Erde. Bereit zu staunen? Ich bin Mo, das ist Senkrecht Starter. Der erste ernstzunehmende Termin, frühestens in der Nacht auf Mittwoch um 0.45 Uhr unserer Zeit. Da soll Starship in der Starbase zu Flug 13 abheben. US-Flugaufsichtsbehörde FAA führt den 14. Juli bereits als Primärtermin in einer offiziellen Luftraumankündigung. Eine Bestätigung von SpaceX selbst, die steht noch aus. Der Termin kann also noch rutschen, ich würde auch schwer davon ausgehen. Aber die Richtung ist klar, es geht um Tage, nicht mehr um Monate. Kurzer Recap, Flug 13 ist der zweite Flug der neuen V3-Generation. Beim Debüt der V3-Generation am 22. Mai, da erreichte das Schiff trotz eines ausgefallenen Vakuumraptors beinahe seine Zielbahn. Der Booster dagegen, der bekam seine Triebwerke für das Brems- und Rückflugmanöver nicht richtig wieder gezündet und schlug hart im Golf auf. Die FAA, die stufte das als Zwischenfall ein und verlangte eine formelle Untersuchung, bevor dann Starship wieder fliegen darf. Die Hardware für den nächsten Anlauf, die ist fast durch. Die Oberstufe Ship 40, die hat ihren 60 Sekunden Standschub mit allen 6 Raptoren bestanden. Das war unser Thema der letzten Woche. Booster 20 hat seine Kryokampagne abgeschlossen, inklusive einer vollen Betankung, bei der der Treibstoff rund 3 Stunden dann in den Tanks blieb und danach wurden alle 33 Raptor montiert. Der große Standschub mit allen 30 Triebwerken am Booster, der war zuletzt der letzte offene Posten vor dem Stapeln. Was ist diesmal anders? Auf dem Papier wenig und genau das ist der Plan. SpaceX-Präsidentin Gwynne Shotwell bestätigte bei CNBC, Flug 13 wird eine bewusste Wiederholung von Flug 12. Das Kernziel ist die eine Sache, die der V3 noch fehlt, die Wiederzündung eines Raptors im All. Auf Flug 12 verhinderte der Triebwerksausfall genau diesen Test. Dazu soll der Booster diesmal sein Rückflugmanöver sauber fliegen und kontrolliert dann im Golf wassern. Kein Fang am Turm, erst die Systeme absichern. Ja, und damit zur Frage vom Anfang, warum hängt an diesem Flug so viel? Shotwell sagt es selbst, noch ein suborbitaler Schuss, dann hofft sie bei Flug 14 auf den ersten Versuch einer echten Orbital-Injection. 12 Testflüge hat Starship bisher absolviert, alle suborbital. Klappen, Wiederzündung und Boostermanöver jetzt, ist der Weg zum ersten Orbit dann frei. Und es wartet bereits die nächste Ausbaustufe der Infrastruktur. In Florida ist die Starship-Rampe am Launchkomplex 39A nur noch wenige Monate von der Betriebsbereitschaft entfernt. Die riesige Gigabay-Fertigungshalle in Florida, die steht im Rohbau und mit SRC 37A, das ist in Cape Canaveral, da entsteht schon die vierte Rampe. Booster 22 und Ship 42 werden bereits gestapelt. Laufen Flug 13 und 14 perfekt, könnte dieses Duo Ende des Jahres in Florida stehen. Der Markt, der wartet längst. Vor 10 Jahren, da rief kaum ein Kunde nach so einer Rakete. Inzwischen designen Satellitenbauer ihre Plattformen gezielt für Starship-Auswurfsmechanismen, bei denen flachen Satelliten wie aus einem Pest-Dispenser einzeln herausgeschoben werden. Pro Start passen 60 der großen Starlink V3 hinein, auf einer Falcon 9 nur 27 der kleinen V2s. Das macht fast die 24-fache Bandbreite pro Flug. Mein Eindruck, liefert Flug 13, die Wiederzündung wird aus dem Dauertest endlich ein Arbeitstier. Wir sind da natürlich live dabei, da am besten gleich die Glocke markieren, damit ihr den Start ja nicht verpasst. Ja, und während in Texas gerade alles auf Betriebstemperatur kommt, habe ich diesen Sommer ein ganz anderes Temperaturproblem gelöst. Dazu ein kleines Geständnis. Okay, ich muss euch was gestehen. Wenn ich früher Männer in Sandalen gesehen habe, dachte ich oft, okay, der hat modisch kapituliert, aber immerhin haben seine Füße die perfekte Betriebstemperatur. Tja, diesen Sommer, da laufe ich jetzt selbst dauernd in Sandalen herum, in den Merino Slides von Gießwein, unserem Partner im Video heute. Meine offizielle Ausrede, ja, Socken in Sandalen, die sind ja in der Modewelt angeblich gerade wieder schwer angesagt. Die ehrliche Antwort, Hochsommer. Ja, denn mein Sommerdilemma war bisher, ab 30 Grad, da sind Sneaker ja eine Sauna mit Schnürung und die 5 Euro Poolschlappe, die hat ja null Halt und klatscht da bei jedem Schritt. Die Slides, die schließen genau diese Lücke. Im Fußbett, da liegt nämlich Merino-Wolle direkt auf Kork. Die ist von Natur aus antibakteriell, also bleibt das Hautgefühl trocken und riechen tut da auch nichts. Der Kork, der stützt ergonomisch, damit die Füße nach dem Studiotag, Einkauf und Paketbote dann nicht platt sind. Und die Riemen, die lassen sich links und rechts getrennt einstellen, weil kein Mensch ja zwei exakt gleich große Füße hat. Rein und raus ohne Bücken und trotzdem sitzt alles. Im Kern ist es ein Hausschuh mit Ausgangserlaubnis und das meine ich als Kompliment. Hausschuhe sind ja bei Gießwein seit 1974 Kernkompetenz. Designed wird in Österreich und da liegt auch die Wertschöpfung. Falls auch ihr dem Sommer nachgeben wollt, mit meinem Code bekommt ihr 20% Rabatt auf das gesamte Gießwein-Sortiment. Link und Code findet ihr auch in der Videobeschreibung. Ja, was ich im Sommer an den Füßen trage, das hat sich verändert, aber jetzt habe ich die perfekte Betriebstemperatur. Design und Wertschöpfung in Österreich, das gibt's seit dieser Woche auch ein paar hundert Kilometer weiter oben. Wien ist im Orbit. Das Raumfahrt-Startup Tumbleweed hat mit Oasis Alpha Österreichs ersten kommerziellen Satelliten ins All gebracht. Mitgeflogen am vergangenen Dienstag, 7.7. auf SpaceX Sammelflugtransporter 17. Gebaut in unter 9 Monaten. Oasis Alpha ist ein Demonstrator. Er soll Tumbleweeds sogenannte Pods erproben. Kleine Kapseln, die künftig Mikrogravitationsexperimente in den Orbit und wieder zurück zur Erde bringen sollen. Das erklärte Ziel der Wiener, Zugang zum All so einfach machen wie Paketversand. Und jetzt die Feinheit für alle, die vor 2 Wochen aufgepasst haben. R-Space Ad Astra bleibt der erste komplett in Österreich gebaute kommerzielle Satellit. Der startet aber erst im Herbst. Der erste österreichische kommerzielle Satellit im Orbit heißt dagegen ab sofort Oasis Alpha. Das österreichische Startup-Rennen, das hat damit einen Überraschungssieger. Zugang zum All wie Paketversand. SpaceX denkt da gerade in ganz anderen Dimensionen. Am Montag, 6.7., da hat das Unternehmen bei der US-Regulierungsbehörde FCC bis zu 100.000 Starlink-Satelliten der 3. Generation beantragt. Jeder Satellit mit rund 2 Tonnen, so schwer wie ein großer SUV. Geplant sind sehr niedrige Bahnen um 325 und 475 Kilometer mit bis zu 1 Terabit pro Sekunde Downlink je Satellit. Rechnerisch ein kompletter 4K-Spielfilm und das jede Sekunde. Ausgelegt ist das als globales Datenrückgrat fürs KI-Zeitalter. Eine Konstellation um Größenordnung jenseits von allem bisher Genehmigten. Wichtig, das ist erst ein Antrag. Genehmigung, Zeitplan und Umsetzung sind völlig offen. Geflogen ist SpaceX diese Woche trotzdem klassisch. Transporte 17, 81 Nutzlasten, Boosterlandung auf dem Drone-Chip im Pazifik. Mit an Bord 9 deutsche Mikrosatelliten vom Zentrum für Telematik für koordinierte Erdbeobachtung von Landwirtschaft bis Katastrophenschutz. Routine sind diese Sammelflüge offensichtlich nicht mehr. Kunden und Wettbewerber sprechen laut Space News inzwischen von Panik, weil SpaceX offenbar keine Transporterbuchungen jenseits von 2028, 2029 mehr annimmt. Ein offizielles SpaceX-Statement dazu gibt es bisher nicht. Die Sorge dahinter ist trotzdem real, dass die Falcon 9 künftig vor allem für SpaceX eigene Fracht fliegt. Ein Passagier von Transporter 17 verdient einen eigenen Blog, denn mit ihm beginnt ein neues Kapitel. Bohr von CityLabs ist der erste kommerziell gebaute nuklear betriebene Satellit im Orbit und trägt Amerikas erste kommerzielle nukleare Nutzlast. Die Kleinfirma aus Miami ist auf nukleare Mikroenergietechnik spezialisiert. Ihr Satellit ist ein 1U CubeSat, ein Würfel mit 10 cm Kantenlänge. Stell dir eine Batterie vor, die ihren Strom nicht aus einer chemischen Reaktion zieht, sondern direkt aus radioaktivem Zerfall. Genau das ist die Beta-Voltaik-Zelle an Bord. Ein Halbleiter wandelt die Beta-Teilchen von zerfallenem Tritium in Elektrizität. Das Ganze ist Radiergummi groß. Die Leistung, die liegt im Nano- bis Mikrowatt-Bereich. Das reicht für keinen Rover. Aber es hält einen Sensor jahrelang am Leben. Auch dort, wo nie Sonne hinkommt. Etwa in der dauerhaft verschatteten Kraterregion am Mond Südpol. Den Alltagsbetrieb, den erledigt Bohr übrigens ganz klassisch mit Solarzellen. Die zweite Premiere ist die eigentlich wichtige. Bohr ist die erste kommerzielle Nuklearmission über das neue FAA-Genehmigungsverfahren, dessen Weg ein White House Memo 2019 geebnet hat. Damit existiert erstmals eine dokumentierte Blaupause für kommerzielle nukleare Nutzlasten. Das nukleare Zeitalter im All beginnt also nicht mit einem Reaktor, sondern mit einem CubeSat. Und die NASA legt bei der Kernkraft nach. Firefly Aerospace baut die Hitzeschutzschale für den Abstieg von Skyfall. Das ist ja die erste nuklear betriebene interplanetare NASA-Sonde, also die einen Antrieb hat, der nuklear basiert ist. Nukleare Sonden von der NASA gab es schon ein paar. Die soll 2028 3 Helikopter nach dem Vorbild von Ingenuity zum Mars bringen. Die Hardwarefinanzierung ist damit jetzt angelaufen. Nuklear zum Mars, das ist noch Zukunftsmusik. Quasi vor unserer Haustür meldet China dagegen voll Zug. Tianwen 2, Chinas erste Asteroiden-Sample-Return-Mission, die ist am Ziel angekommen. Gestartet im Mai 2025 auf einer Langmarsch 3B, gilt ihr Interesse Kamoeleva, einem Quasimond der Erde. Stell dir einen Felsbrocken vor, der die Sonne umkreist, dabei aber wie ein treuer Begleiter immer in der Nähe der Erde bleibt. Genau das ist ein Quasimond und die Erde hat mindestens 7 davon. Nach mittlerweile rund 1 Milliarde Kilometer Flugstrecke, gut dem 6-fachen der Distanz Erde-Sonne und mehr als 400 Tagen steht die Sonde jetzt nur noch 20 Kilometer vor dem Brocken. Wochenlang schwieg China zur Anflugphase. Ausgerechnet Funkamateure der deutschen AMSAT-DL verrieten anhand der Signale die Triebwerksmanöver. Am Montag, 6.7., lieferte Chinas Raumfahrtbehörde CNSA dann das erste Nahbild, aufgenommen am Donnerstag davor, am 2.7. Ein unregelmäßiger Fels von nur 16 bis 20 Metern Durchmesser. Jetzt beginnt knapp ein Jahr Kartierung mit 11 Instrumenten, bevor die Sonde dann eine Probe greift und zur Erde schickt. dann könnte sich eine faszinierende Frage klären. Eine Studie in Nature Astronomy legt nahe, dass Kamioileva ein herausgeschlagenes Stück unseres eigenen Mondes ist, abgesprengt von einem gewaltigen Einschlag vor 1 bis 10 Millionen Jahren. Die Übernahmewelle in der Raumfahrt, die rollt weiter. Der kanadische Raumfahrtkonzern MDA Space, der kauft 70% der französischen CLS für 567 Millionen Euro in bar. Kurz zur Einordnung, denn ich glaube, CLS kennt kaum jemand. Die sind seit 40 Jahren im Geschäft, beschäftigen 1200 Menschen und analysieren Erdbeobachtungsradar- und Ozeandaten, zuletzt mit 203 Millionen Euro Jahresumsatz. Die französische Raumfahrtagentur CNES bleibt mit 30% an Bord. Für MDA ist es der zweite Zukauf binnen Wochen. Den 620 Millionen Dollar Kauf von Blue Canyon und Rocket Labs parallel laufender 8 Milliarden Deal Iridium hatten wir ja in der letzten Woche. Das Ziel der Kanadier ist eine vertikal integrierte Plattform für KI-gestützte Datenanalyse. Der Abschluss ist allerdings erst für Ende 2026 oder Anfang 2027 geplant. Bis dahin bleibt das ein Plan auf Papier. MDA sitzt in Kanada und genau dorthin zieht es jetzt auch ein deutsches Raketenstartup. ESA Aerospace hat am vergangenen Dienstag, 7.7. mit dem Betreiber Maritime Launch Services einen Vertrag für einen eigenen Spectrum-Startkomplex am Spaceport Nova Scotia bei Kenzo unterzeichnet. Die Kondition: 3,75 Millionen US-Dollar pro Quartal über 10 Jahre, aufs Jahrzehnt gerechnet 150 Millionen Euro. Plus 2 5-Jahres-Optionen und 30 Monats-Gebührenerlässe. Erster Start ist dann von dort für 2028 angepeilt. Das Bekannte, der Deal, der ist politisch verzahnt mit dem deutschen U-Boot-Geschäft für Kanadas Marine. ESA ist Teil des Industriepakets von ThyssenKrupp Marine Systems und Kanada hat die Deutschen am Montag, 6.7. als bevorzugten U-Boot-Lieferanten ausgewählt. Von mir ehrliche Einordnung, das ist ein Vertrag, kein Spatenstich und Spectrum hat den Orbit ja noch nicht erreicht bisher. Der Erstflug, der endete ja vor einem Jahr nach einer halben Minute. Der zweite Versuch, da warten wir ja immer noch auf ein neues Datum. Ein zweiter Startplatz vor dem ersten Erfolg, das ist eine Wette auf die eigene Lernkurve. Umso wichtiger die zweite Nachricht, Planet Labs Germany bucht einen hochauflösenden Pelikan-Satelliten der nächsten Generation auf Spectrum. Start dann frühestens Ende 2026 ab Andoya. Weitere Satelliten sind geplant. Der erste deutsche Satellit auf einer deutschen Rakete, die komplett deutsche Mission, auf die die Szene dann wartet, nur hängt Ende 2026 vollständig an Spectrums Rückkehr zum Flug. Kiel und Time auf Deutsch sozusagen. Comeback nach Rückschlag, diese Übung kennt auch Blue Origin, nur einige Nummern größer und dafür öffnet sich das Unternehmen zum ersten Mal in seiner 26-jährigen Geschichte für fremdes Geld. 10 Milliarden US-Dollar will Blue Origin einsammeln, angeführt vom US-Investor Code Management bei einer Bewertung von 130 Milliarden, 6 Wochen nach der New Glenn-Explosion. Zuerst berichtet hat die New York Times, Firmenchef Dave Limp bestätigte die Pläne dann am Mittwoch in einem internen Memo, offiziell äußerte sich bislang niemand. Zur Größenordnung, Jeff Bezos, der finanziert die Firma ja bisher alleine, zuletzt mit rund 1 Milliarde Dollar aus Amazon-Aktienverkäufen pro Jahr. Die Runde entspricht also 10 Bezos-Jahren auf einen Schlag. Ja, und das Geld, das hat Adressen, der Wiederaufbau von Startkomplex 36, der Hochlauf der New Glenn-Fertigung mit dem internen Ziel von bis zu 50 Starts pro Jahr bis 2030 und 2 geplante Megakonstellationen, darunter das Orbiter-Rechenzentrum-Projekt Sunrise. Parallel läuft die Mondlanderfertigung ungebremst weiter. Nach den Angaben des Mondprogrammschefs bei Blue Origin, John Koulouris, auf der Raumfahrtkonferenz SpaceTide am Montag, hat Blue Origin 7 Blue Moon Lander gleichzeitig in Arbeit, darunter 4 vom Typ Mark 1, sauber isoliert vom Rampenwiederaufbau in Florida, über den wir ja die letzten Wochen ausführlich berichtet haben. 7 Mondlander bei Blue Origin und noch ein Mondlanderbauer sortiert sich neu, iSpace aus Japan. Die Firma, die hat am Mittwoch 500 Kilogramm Frachtkapazität auf einem Starship-Mondlander gebucht. Start frühestens 2030. Laut Tokyo Brief liegt der Deal bei rund 50 Millionen Dollar. Dazu entwickelt iSpace ein eigenes Fahrzeug, das Mobile Cargo System, ein flacher Frachtrover, der Kundennutzlasten vom Lander bis dann zu einigen Kilometer weit über die Mondoberfläche verteilt. In den 500 Kilogramm stecken Roverfracht zusammen, netto bleiben dann mehrere hundert Kilogramm für Kunden. Der Länderbauer, der wird damit Mondspediteur auf SpaceX-Basis. Die ehrliche Einordnung, 2030 ist noch ein bisschen hin, bislang existieren Buchung und nur Rendering. Ja, und das Ganze hängt an einem Starship-Mondländer, der selbst noch nie geflogen ist. Aber die Richtung ist klar. Nach 2 gescheiterten eigenen Landungen baut sich iSpace vom reinen Landerbauer zum Komplettanbieter für Mondzugang um. Kommerzielle Fracht zum Mond, kommerzielle Station im Erdorbit. Bei letzterem hat die NASA ja diese Woche Klarheit geschaffen. Am Montag, 6.7., da veröffentlichte die Behörde den Entwurf ihrer Ausschreibung für eigenständige ISS-Nachfolger. Der Plan, frühe Entwicklungsverträge an mindestens 2 Stationsbauer, später dann ein finaler Designwettbewerb. Damit ist die im Frühjahr erwogene Kehrtwende vom Tisch. Damals hatte die NASA laut überlegt, statt freifliegender Stationen nur noch ein Kernmodul an der ISS zu kaufen. Die Industrie widersprach massiv, offenbar mit Erfolg. NASA-Chef Jared Isaacman fasst es so zusammen, die Branche, die glaube, die Zeitpläne halten zu können und sehe einen Markt, in dem die NASA nur ein Kunde unter vielen ist. Feedback zum Entwurf ist bis Ende Juli fällig, dann zeigt sich, wie belastbar dieses Selbstbewusstsein wohl ist. Bis eine dieser Stationen fliegt, da vergehen noch Jahre. In Indien geht es dagegen um Stunden auf der Rampe des Satish Dhawan Space Center. Indiens wichtigsten Startplatz. Da steht Vikram 1 vom Startup Skyroot Aerospace, die erste privat entwickelte Orbitalrakete aus Indien. Das Startfenster, das öffnet sich schon diesen Sonntag, also wenn unsere News erscheinen, und läuft dann bis zum 4. August. Es kann also sein, dass die Rakete schon geflogen ist, während du dieses Video siehst. Oder sie wartet noch. Die Mission, die heißt Aagaman. 4 Stufen, unten 3 Feststoffmotoren, oben eine flüssig angetriebene Kickstufe. Quasi das Feintuning-Triebwerk für den Orbit. Bis zu 350 Kilogramm schafft Vikram 1 in den niedrigen Erdorbit. Die Zielbahn, die liegt diesmal bei 450 Kilometern. An Bord mehrere CubeSats in- und ausländischer Kunden. Dahinter steht ein Plan mit Ansage. 60 Millionen Dollar frisches Kapital seit Mai bei 1,1 Milliarden Dollar Bewertung. Bis zu 2 weitere Vikram 1 Flüge noch dieses Jahr. Ab Anfang 2027 dann die stärkere Variante Vikram 1U mit 550 Kilogramm Kapazität. Ziel fast eine Rakete pro Monat. Rückenwind gibt eine neue Subvention der indischen Regierung, die Startkosten dann um 30% drückt, bis zu 3.000 Dollar pro Kilogramm. Ob Vikram tatsächlich abhebt, das entscheidet sich frühestens am Sonntagmorgen, was in der zurückliegenden Woche sicher geflogen ist, jetzt im Schnelldurchlauf. Den Sammelflug Transporter 17 vom vergangenen Dienstag mit seinen 81 Nutzlasten, den haben wir vorhin schon behandelt. Am Donnerstag folgt das Starlink-Nachschub von Cape Canaveral und dieser Flug, der hatte es in sich, die Rekordgeschichte dazu gleich in den Kurznews. Und für Freitag, 10.07., da war in Wencheng der Erstflug der Lange Marsch 10B angesetzt, mit täglichem Startfenster dann bis Montag, 13.07. Samt dem Versuch, die erste Stufe auf See mit einem Netzfangschiff zu bergen. Über dieses Wagnis, da hatten wir schon vor 2 Wochen ausführlich gesprochen. Jetzt aber die versprochene Rekordgeschichte und der Rest der Woche in aller Kürze. Eine Falcon 9 ist am Donnerstag zum 36. Mal geflogen, oder zumindest der Booster, neuer Rekord in Sachen Wiederverwendung, an Bord des Starts. Ja, von Cape Canaveral war der 29 Starlink-Satelliten. Die Swift-Rettung ist im Orbit. Catalyst-Roboter Link erreichte am vergangenen Freitag nach 2 Wetterabbrüchen auf der letzten Pegasus XL die Umlaufbahn und hat sich gemeldet. Das Andocken am Teleskop, seit 2004 ist es ja im All, folgt dann in den kommenden Wochen. Unser Cliffhanger bleibt also offen. Während Link auf sein Andockmanöver zusteuert, ist der Startkalender schon wieder prall gefüllt. Die Starlink-Routine, die läuft am Dienstag wieder weiter, 14.07. gleich doppelt von Vandenberg und von Cape Canaveral. Ebenfalls am Dienstag, 14.07. da bringt eine Soyuz vom Kosmodrom Baikonur die nächste Langzeit-Crew zur ISS. An Bord die Kosmonauten Pyotr Dubrov und Anna Kikina sowie NASA-Astronaut Anna Menon. Genau, das ist der Mann von Anna Menon, die mit Jared Isaacman und Polaris Dawn im All war. Und in der Nacht auf Mittwoch, 15.07., dann nach aktuellem Stand der frühestmögliche Starship-Start. Noch ist er nicht offiziell angekündigt, wir halten euch da auf dem Laufenden. Am Donnerstag, da startet eine Falcon 9 von Vandenberg. Und zwar mit der nächsten Tranche des militärischen Datennetzes der US Space Force, die über Laserverbindungen untereinander weltweit Militärdaten mit minimaler Verzögerung verteilen soll. Am Freitag, 17.07., da testet eine Electron von Rocklab mit LOXSAT-1 erstmals ein komplettes Managementsystem für tiefkalten flüssigen Sauerstoff im Orbit. Grundlagentechnik für künftige Tankdepots im All. Entwickelt vom US-Startup ETA Space im Auftrag der NASA. Ja, und am selben Freitag, da hebt aus Wencheng eine Lange Marsch 7A mit einer nicht näher bekannten Nutzlast ab. Es brummt in der Raumfahrt. SpaceX beantragt 100.000 neue Starlink-Satelliten. Blue Origin öffnet sich erstmals für fremde Milliarden. Und Chinas Tianwen 2 parkt am Quasimond der Erde. Und es geht direkt weiter. Kommende Woche steht dann Starship Flug 13 an. Nicht vergessen, wenn ihr eure Füße diesen Sommer auch auf angenehme Betriebstemperatur bringen wollt, mit meinem Code gibt es 20% Rabatt auf das gesamte Gießwein-Sortiment. Link und Code findet ihr auch in der Videobeschreibung. Wenn du nichts davon verpassen möchtest, lass ein Abo da und aktiviere die Glocke und als Schutzengel bei Senkrechtstarter Plus, da siehst du jede Folge einen Tag früher und komplett werbefrei. Schreibt mir gerne in die Kommentare. 100.000 Starlink-Satelliten, notwendige Infrastruktur oder ein Antrag zu viel. Sehen wir uns beim Starship-Start. Bis dahin, immer schön senkrecht bleiben. Dein Mo.